Netz wieder, der Salzkammergut-Podcast von und mit Robert Steiner und Peter Zeitelhof.
Servus!
Heute mit der Reisebloggerin, Autorin und Apnoe-Taucherin Viktoria Urbanek.
Go big or go home. Also ich fahre immer gerne in solche Sachen rein, beschäftige mich da, lies Bücher, tausche mich aus.
Bekannt auf der ganzen Welt für ihren Trachtenhut, hat sie den Lieblingsorten im Salzkammergut ein Buch gewidmet und erkundet mittlerweile die Tiefen des Attersees ohne Sauerstoffflasche.
Es ist immer ein Lächeln im Gesicht, immer.
Ja, ja.
Also was mir der Hut schon Türen geöffnet hat im Ausland, einfach so, hey cool, schön, dass du da bist.
Grüß dich, Peter. Servus, Robert. Das war heute eine schwere Geburt.
Wieso?
Du, normalerweise ist es so, wir haben einen Ruf. Ja, das heißt, wir rufen an bei jemandem, sagen, Salzkammergut-Podcast hier, wir würden gerne mit euch ein Interview machen. Und die sagen, hey, wir wollten auch schon anrufen. Das ist super. Aber bei unserem heutigen Gast, da ist das ganz anders gelaufen.
Und du hast mir schon vor, ich glaube, mindestens einem Jahr von ihr erzählt. Und das Lustige ist, ich habe ein Buch von ihr bei mir im Wohnzimmer in Schörfling am Tisch liegen.
Ja, und ich glaube, du bist nicht der Einzige. Ich glaube, viele haben im Salzkammergut ein Buch von ihr. Denn sie hat ein Buch geschrieben über die Glücksplätze im Salzkammergut. Jetzt müssen wir mal die Viktoria vorstellen. Herzlich willkommen im Salzkammergut-Podcast. Schön, dass wir es endlich schaffen, Viktoria Urbanek.
Danke für die Einladung. Ich freue mich, dass wir es wirklich endlich noch, ich weiß nicht wie oft, dass wir schon einen Termin gesucht haben, jetzt dann doch endlich einmal zusammengeschafft haben.
Und es war heute auch nicht so einfach, weil du kommst gerade vom Tauchen.
Ja genau, wir waren da gerade in Weyreck, Haar sind ein bisschen nass, uns hat der Regen noch vollgas erwischt, also noch ganz trocken bin ich nicht.
Das passt perfekt für uns, für den Podcast. Beginnen wir mit dem Menschen, wie immer, oder?
Ja, ich würde sie ja ganz kurz vorstellen
einmal. Mach mal.
Also, sie hat nämlich viele Facetten. Sie hat schon gesagt, sie ist Taucherin. Früher war sie ganz normale Taucherin, so wie man sich das vorstellt. Flasche im Rücken und dann runter. Mittlerweile Apnoe-Taucherin mit großen Ambitionen und dem Attersee als Trainingsort. Sie ist Reisebloggerin, sie ist Autorin. Ich habe schon gesagt, Salzkammergut Glücksplätze. Sie ist Social-Media-Creatorin. Sie hat eine Agentur und sie ist eine ganz tolle. Also, war das eine gute Vorstellung oder nicht?
Das war tolle. Ich finde schon. Das hast du gut gemacht.
Wobei, ich würde ihn in einem Aspekt verbessern.
Bitte.
Es heißt Glücksorte.
Ja, es sind die Glücksorte, aber es sind die Glücksplätze. Ja.
Stimmt eigentlich. Ich bin ja trotzdem aufgewachsen, was denn mit der Mundart, Robert. Deshalb Glücksorte. Entschuldigung.
Im Salzkammergut. Das ist ein Bestseller, stimmt's?
Ja, also ich muss echt sagen, ich freue mich jedes Jahr, wenn die Abrechnung kommt.
Ma, und ehrlich ist sie auch noch.
Ja, super.
Weil ich sage es dir mal, so vom Bücherschreiben kann man ja nicht so wirklich leben, aber das war mein erstes Buch und ich kann mich erinnern, ich hätte eigentlich über das Innviertler Buch schreiben sollen und es hat dann irgendwie nicht funktioniert und dann war ich ein bisschen geknickt und dann hat mein Mann zu mir gesagt, der ist immer sehr ehrlich und teilweise sieht er einfach die Sachen sehr trocken und hat dann gesagt, dann schreibst du halt nicht mit 29er Buch, sondern mit 30. Und dann ist mit 30 das Glücksort im Salzkammergut rausgekommen, genau im Jahr vom Kulturhauptstadtjahr. Und ich muss echt sagen, einfach jedes Mal, wenn ich reingefahren bin, wenn ich von der Autobahn runter bin, das war einfach so, da ist mir das Herz noch mehr aufgegangen und ich habe einfach noch mehr in die schönste Region bei uns im Land verliebt.
Ja, und wir verlieben uns gerade in dich, wenn du so schon sprichst über Salzkammergut. Komm aber trotzdem einmal zu dir als Mensch. Wenn du jemanden neu kennenlernst, irgendwo auf der Welt, du bist ja viel unterwegs, wie würdest du dich in wenigen Sätzen selbst beschreiben, wenn dieser Mensch dich noch nie gesehen hat, noch nie getroffen hat und da einfach von dir nichts weiß? Wer bist du in der Quintessenz?
Boah, das ist total schwierig, weil ich finde, ich habe so ganz viele verschiedene Bereiche. Ich glaube, aktuell ist das Apnoe-Tauchen, einfach wenn wir jetzt nicht im Beruflichen sind, das, was mich am meisten beschäftigt, Tag und Nacht, jeden Tag, ich bin seit 2 Jahren zertifiziert, seit einem Jahr regelmäßig am Tauchen, seit einem Jahr regelmäßig am Trainieren. Sonst würde ich sagen, ich bin jemand, der wahnsinnig neugierig ist. Ich will einfach alles einmal ausprobieren, mir selber Meinung bilden und ich mag es aber auch, wenn ich dann draufkomme, hoppala, ich habe das irgendwie falsch gelernt gehabt oder sonst irgendwas. Also ich mag das voll gern, wenn ich dann rausfinde, hey, das ist ja eigentlich ganz anders gewesen. Und ich finde das eigentlich total spannend, wenn man sich ja selber so ein bisschen eingestehen kann, dass man lernfähig ist und lernfähig bleibt.
Aber da müssen wir einhaken. Das ist doch normalerweise das, was man nicht will. Wenn man zum Beispiel, also ich bin kein neuer Taucher, bin Tennisspieler zum Beispiel, und wenn ich dann draufkomme, mein Rückhand hat einen falschen Griff, das ist ziemlich nervig. Was magst du an dem, dass du einfach weißt, okay, ich habe noch einen langen Weg zu gehen, bis es wirklich gut ist?
Ja, also es sind halt einfach beim Apnoe-Tauchen, also jetzt mit dem, dass man was, dass ich was falsch abgespeichert hätte oder dass man einfach lernt. Ich finde, das ist jetzt nicht nur beim Apnoe-Tauchen, das ist auch sonst in überall. Aber gerade beim Apnoe-Tauchen, das sind so viele Facetten. Das ist jetzt nicht nur, hey, du hast den perfekten Flossenschlag zum Beispiel, sondern es sind einfach 10.000 andere Kleinigkeiten, so Störschräubchen, die man halt einfach bedienen sollte, ja, und das ist ja das Spannende, weil es Apnoe-Tauchen wie ist einfach so facettenreich, so vielseitig, dass wenn man jetzt meint, hey, jetzt hat man die Technik, dann kommt wieder was anderes. Und das finde ich total spannend und auch egal mit wem man dann redet oder wem man als Coach sich nimmt zum Beispiel oder mit wem man trainiert, jeder hat ein bisschen einen anderen Blick auf die Dinge und sagt, ah, schau, hast du das schon mal angeschaut, wie du das und das machst oder hast du über das schon mal Gedanken gemacht und dann ist das wieder ein neuer Rabbit Hole, wo man runterrutscht, genau.
Wieder abgebogen. Eignet sich der Attersee perfekt fürs Apnoe-Tauchen?
Also ich würde sagen, in Österreich ist es der beste See zum Apnoe-Tauchen. Wir sind wirklich gesegnet mit dem wunderschönen Attersee.
Das haben wir ein Problem. Eigentlich wollte man beim Menschen bleiben. Ja. Ich würde wirklich trotzdem das Tauchen noch ein bisschen nach hinten schieben und ich würde dich gerne noch ein bisschen besser kennenlernen. Du hast gesagt, das Apnoe-Tauchen, das beschäftigt dich aktuell Tag und Nacht und ist wahrscheinlich das Letzte, woran du denkst am Tag, wahrscheinlich visualisierst das sogar. Ist das etwas, was wiederkehrend ist in deinem Leben, dass du solche Leidenschaften hast und dann völlig reinkippst oder ist das was Neues in dieser Intensität?
Go big or go home. Also ich fahre immer gerne in solche Sachen rein, beschäftige mich dann, lies Bücher, tausche mich aus. Also vor 15 Jahren war es, oder ist es noch immer, aber damals halt neu, mein Reiseblog Chronic Wanderlust, das ist einer der ersten Reiseblogs gewesen in Österreich, hat zweisprachig Englisch und Deutsch und das hat mir einfach, also ich finde das noch immer faszinierend, was ich mir dadurch erarbeiten habe können, aber das war halt damals so meine riesengroße Welt, ja, und ich habe mir durch den Reiseblog nicht nur meine Selbstständigkeit ermöglicht, sondern auch so viele andere Geschichten, also zum Beispiel das Buch und auch alles, was ich heute tue, ist diese Basis von vor 14, 15 Jahren, wie ich damals in Spanien in meinem Studentenzimmer gesessen bin und jetzt gedacht habe, ich will nicht jeden Einzelnen erzählen, was ich am Wochenende gemacht habe, welche Reisen ich gemacht habe, sondern ich schreibe das einmal nieder und verschicke dann einen Link und das ist irgendwie so, das hat sich irgendwie so entwickelt, dass ich dann innerhalb von einem Jahr eigentlich gezwungen war, einen Gewerbeschein anzumelden.
Aber lustig, so viele unterschiedliche Interessen, die du da unter den Hut bringst. Was verbindet das alles? Ist es die Neugier?
Ich glaube schon, es ist die Neugier, ja. Und einfach dieses, ich meine, klar, man hat erst mit 19, 20 andere Ambitionen und das war halt für mich so, boah, cool, ein Reiseblog, gell? Ja. Und ich kann mich noch erinnern, ich habe damals ein YouTube-Video angeschaut, wie man Domain kauft, wie man WordPress installiert. Das hat damals 2 Tage gedauert, weil einfach das alles noch so langsam war. Und heutzutage ist das in einer Stunde oder in 2 Stunden oder zumindest einmal das technische Grundgerüst da. Ja.
Oder noch schneller.
Oder noch schneller, ja.
Aber bist du noch dran? Machst du den noch?
Ja, nicht mehr mit der selben Intensität, aber schon noch immer wieder ein paar coole Reisegeschichten. Jetzt natürlich viel selektierter. Doch auch noch einige Sachen vom Gerätetauchen, also vom Scuba-Tauchen, das macht mir nach wie vor wahnsinnig Spaß. Und da war dann eher diese Unterwasserfotografie dazu, weil man dann halt beim Apnoe-Tauchen bist du halt, also wenn wir trainieren, wir tauchen ja am Seil runter und beim Gerätetauchen bist du ja stumm unten und kannst dir, also mache ich ja gern, wenn ich irgendwas finde, dann kannst du mir in einer Stunde wieder abholen, weil dann fotografiere ich den Oktopus oder schaue dem Viecher jetzt einfach 50 Minuten zu.
Okay, sie redet eindeutig nicht vom Attersee.
Nein, eindeutig nicht. Aber man weiß nicht, was da unten alles ist. Ich war noch nie unten.
Aber entschuldige, ich weiß, du wirst weiter beim Menschen bleiben. Ich muss jetzt trotzdem wieder eine Zwischenfrage zum Attersee stellen. Ich habe immer das Gefühl, man sieht zwar, ist super klar auf der Oberfläche das Wasser, aber unten sieht man eh nichts mehr. Ist es auch da so?
Es kommt drauf an, wann.
Ah, okay.
Also im Winter ist er tatsächlich, du hast Sichtweisten 30, 40 Meter.
Mhm. Wow.
Ja, ja. Und im Sommer kommt dann halt einfach das ganze Plankton oder was auch immer da alles drinnen wuselt und lebt. Und das durch halt die Sonne blüht es auf. Und dann hat man halt diesen Nebel quasi drinnen. Mhm. Ja, aber sonst, also ich weiß nicht, wir waren einmal im Ende Oktober Gerätetauchen. Das kannst du mit jetzt nicht vergleichen. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, wenn ich jetzt die Leute sehe, die mit der einzelnen Flaschen oder mit der Doppelflaschen reingehen, mit dem Trockenanzug. Ich kann es nicht verstehen, weil dass du 2 Meter siehst, das ist gut und das muss jeder selber wissen. Natürlich ist es jetzt von den Temperaturen her zumindest weiter oben angenehmer, aber ganz ehrlich, wenn Attersee tauchen, Geräte tauchen, dann wirklich ist einmal November bis Mai wahrscheinlich. Ja.
Ich kann es mir überhaupt nicht vorstellen.
Ich auch nicht. Deswegen bin ich so neugierig. Entschuldige, Peter, ich bin schon wieder beim Tauchen gelandet. Mach du ruhig weiter.
Das ist gut. Ich stelle nur eine Frage an dich wirklich als Person, weil es mir so, ich finde es immer so spannend, ein bisschen dem Ganzen auf den Grund zu gehen, wo ein Mensch abbiegt zu einem außergewöhnlichen Leben. Ja? Was war der Moment, wenn du zurückdenkst, in deinem Leben, wo du zum ersten Mal gemerkt hast, ich gehe einen anderen Weg als andere, ich mache mir die Dinge selbst, weil nach dem klingt es ja, du schaust YouTube-Videos an in einer Zeit übers Domäne kaufen, wo andere über das nicht nachgedacht haben. Was war dieser Auslöser bei dir, der dich wirklich dann abbiegen hat lassen und du bist ja nie zurückgekommen eigentlich?
Boah, das ist ganz schwer, weil ich glaube, selbst im Kindergarten oder in der Volksschule schon, da haben wir halt einfach, wenn ich immer draußen gehe, das ist einfach die Schöne, wenn du irgendwo nicht in der Stadt aufwachst und wirklich deine Kindheit in der Natur verbringen kannst und dann halt mit Freunden ein Baumhaus baust und aus der Werkstatt vom Opa irgendwelche einen Hammer und deine Nägel flatterst, weil sonst hält das halt alles nichts. Ja, ich weiß es gar nicht. Also ich habe immer schon wahnsinnig viel gelesen, ich habe mich wahnsinnig gern mit Leuten unterhalten, war einfach immer neugierig. Und vielleicht eins von den großen Dingen, meine Eltern haben mir ermöglicht, dass ich statt der 7. Klasse Gymi in Österreich ein Jahr im Ausland war. Mhm. Da war ich in Venezuela, damals war das noch okay. Im Jahr drauf haben sie den Austausch in das Land gestoppt. Habe aber dort, ich habe kein Spanisch kennen. Ich habe zwar sagen können, hola, ¿qué tal? Aber ich habe schon die Antwort nicht mehr verstanden. Ja. Dass man ¿qué tal? In Südamerika nicht sagt, das habe ich auch nicht gewusst. Ja.
Wie sagt man denn?
¿Cómo estás?
¿Cómo estás?
Ja. Und habe innerhalb von 2-3 Monaten Spanisch lernen müssen, weil dort hat keiner Englisch kennen, nicht einmal meine Englischlehrerin.
Bist du selbstständig geworden in dem Jahr?
Nein, da war ich 17.
Nein, ich meine jetzt wirklich, als Mensch, hast du gelernt, auf dich selber zu achten und zu schauen?
Ja, auf jeden Fall. Also ich war, glaube ich, schon immer jemand, der die Sachen gern selber anpackt hat und nicht gern gewartet hat, dass was passiert. Ich habe immer gerne selber die Sachen in die Hand genommen.
Bist du ein bisschen Typ Pippi Langstrumpf?
Ich glaube schon.
Ich glaube auch.
Das ist ein schönes Kompliment, ja.
Kannst du ein Pferd heben?
Ein Seepferdchen.
Hey, die gibt es auch nicht im Attersee.
Wenn man es mitnimmt, so aus Plastik.
Das wird auch noch ein Thema, was alles im Attersee herumschwimmt, was nicht dort reingehört. Aber spannend eigentlich. Darf ich schon fragen, wie es dann zum Buch kam oder kommt noch vorher?
Nein, das Buch ist viel, viel später. Ich würde beim Reisen bleiben, was sagst du? Und zwar beim Reisen plötzlich mit Dirndl und Hut, wie es dazu gekommen wird. Das ist ja eigentlich dein Markenzeichen.
Ja, ich finde das auch total lustig, Robert, dass du vorher gesagt hast, dass ich viel Hüte trage. Mhm. Das ist nämlich irgendwie auch so mein Markenzeichen geworden. Die Frau mit dem Hut, die Frau, die viele Hüte trägt. Und das hat irgendwie so unter einen Schirm zum Krön. Mhm. Es war ganz, ganz lustig. Ich habe Austrian Airlines hat vor über 10, 12 Jahren eine neue Flugroute aufgenommen, nämlich von Wien nach Newark in New Jersey, also einer der New York Flughäfen. Und die haben Leute gesucht, 2 Leute, die sie umschicken, einmal nach JFK und einmal nach Newark, um Challenges zu machen. Und man hat sie mit einem Text bewerben müssen, mit irgendwas halt, was man halt dort machen möchte oder wieso man selber der Tollste ist und ausgehört wird. Ja. Und ich habe mir so gedacht, ja, es werden jetzt alle schreiben, kultureller Austausch, Horizont erweitern, bla bla. Und dann habe ich mir so gedacht, was kann ich machen, dass ich auch genommen werde und dass das auch irgendwie
auffällt,
ja. Und dann habe ich mir so gedacht, okay, passt, wenn ich die Woche nach New York fliegen darf, dann mache ich das alles im Dirndl. Hab einer dann geschrieben, ja passt, ich würde das gerne machen, und ich würde das aber wirklich, um Österreich nach New York zu bringen, im Dirndl. Und dann bin ich in ein Trachtengeschäft gegangen und der hat dann so gesagt, jetzt probiere mal den Hut auf. Und ich so, nein, ich habe kein Hutgesicht. Der Klassiker, gell? Und dann setzt er mal den Hut auf und es war so, das hat einfach gepasst, gell? Mhm. Und so hat das angefangen. Dann bin ich tatsächlich 1,5 Monate später nach New York geflogen mit 3 Dirndl, 6 Blusen und einem Pyjama im Gepäck. Ich habe kein normales Gewand mitgehabt und habe vor Ort dann diese Challenges. Da war zum Beispiel, man muss österreichische Orte in New York finden, weil es ist ja zum Beispiel, glaube ich, in der Met hängt das Swarovski, Chandelier.
Luster.
Der Luster, danke. Wir waren, lustigerweise war dann eine Freundin zeitgleich in New York. Wir haben dann auch einfach so bei der österreichischen Botschaft angelegt. Hab dann mit dem Botschafter Wiener Walzer tanzt. Also was man halt so macht, was man sich halt mit, keine Ahnung, Anfang 20 traut, was man sich später sich denkt.
Wart's in der neuen Galerie bei der Adele?
Nein. Das ist die damals schon gegeben? Das weiß ich gar nicht, ob die damals schon dort
ja,
war.
Ja, das stimmt. Das war ja wahrscheinlich.
Wow.
Wann war das?
2000, warte einen Moment, 12? So irgendwas.
Okay, ja.
Und irgendwie, das hat Dauer taugt, dass ich das irgendwie so mit dem Österreich-Bezug gemacht habe. Und
die haben sich die Agentur gespart.
Ja. Fun Fact am Rande, 2 Jahre später ist die Agentur, die das damals mitorganisiert hat, auf mich zugekommen und hat gesagt, hey, wir suchen jemanden, der Social Media macht. Und ich habe dann 2 Jahre für die Auer, also über die Agentur von, ich schreibe einmal Postings und dann hat es geheißen, wir brauchen mehr Interaktion. Also wir haben, es hat keine Strategie gegeben, das haben wir erst entwickelt, bis dann halt auch Accountleitung. Und war richtig spannend, ja.
Wie hat New York auf dieses Dirndl und den Hut reagiert?
Ja, genau.
Was meinst denn ihr?
Toll.
Ja.
Weil in Amerika ist doch Sound of Music so riesig und die sind alle begeistert in diese Richtung, oder? Ich glaube, dass toll reagiert haben.
Also ich muss sagen, wenn ich in Leoben oder in Enns mit dem Dirndl über den Hauptplatz gehe, schauen mir mehr Leute an. Mhm. Also ich glaube, dass es unmöglich ist, in New York
aufzufallen. Das glaube ich auch. Ich habe es nur mal geschafft. Ich bin bei einem Freund von mir in der Nähe von New York, ein bisschen südlich auf einer Hochzeit gewesen. Der hat österreichische Wurzeln und der hat sich von mir gewünscht, dass ich mit Tracht komme, mit Lederhosen und Janker und so weiter. Und ich habe das gemacht und ich bin da hingegangen und dann habe ich immer gehört, dass über einen Guy in der Shorts reden, der Typ in der kurzen Hosen. Das heißt, ich war da wirklich dann die große Show und das haben sie überhaupt nicht verstanden in diesem Mikrokosmos-Hochzeit. Aber ich glaube auch, wenn du über den Times Square gehst oder weiß ich nicht, über die Wall Street oder sonst, kein Mensch schaut, oder?
Ja, aber du hast ja die Challenge accepted, der war ja jahrelang Naked Cowboy, das weiß ja kaum jemand.
Das war meine erste Karriere. Der Robert hat mich rausgeholt.
Spaß beiseite. Spaß beiseite. Aber der hat es wirklich geschafft, der ist berühmt worden, wie auch immer, wie auch immer. Also, war es eine tolle Zeit in New York?
Ja, also ich muss echt sagen, das war einfach, ich meine, wir waren den ganzen Tag beschäftigt. Ja. Gell? Wir haben mit der Zeitverschiebung, wir haben ja diese Sachen produzieren müssen und in der Früh machen müssen, bis Mittag aufbereiten und am frühen Nachmittag nach Österreich schicken, damit die ganzen, da irgendwie so ein Voting geben und alles Mögliche. Und das war irgendwie dann so der Startschuss für, okay, das Dirndl ist jetzt einfach im Gepäck.
Aber eigentlich hast du die ganze Geschichte mit dem Hut begonnen.
Ja. Ja, also schon der Hut und das Dirndl.
In Kombination.
Genau, also den Hut habe ich immer beim Reisen auf. Mhm. Und mittlerweile, die Leute kennen mich halt auch. Und das finde ich ja total faszinierend, was so ein Trachtenhut, also in Österreich ist das ja was man häufiger mal sieht, aber im Ausland. Es ist auch ein riesengroßer Icebreaker. Also ich kann das an jeden empfehlen, irgendeine Einreise oder sonst irgendwo hin, wenn es mit dem Hut, da sind sie zuerst zum Computer und tippen vor sich hin und sind irgendwie krummelig und dann schauen sie auf und dann sehen sie den Hut und dann sind sie mir so, was ist denn das für ein verrückter Hin? Aber es ist so, es ist immer ein Lächeln im Gesicht, immer.
Ja.
Also was mir der Hut schon Türen geöffnet hat im Ausland, einfach so, hey cool, schön, dass du da bist, ja.
Gibt's da besonders lustige Geschichten vielleicht?
Warte einen Moment. Es gibt... Naja, in Australien hätten sie mich mit meinem Hut fast nicht einlassen, weil da sind ja eine echten Federn drauf.
Ah.
Ja, also das würde ich keinem empfehlen. Und dann ist echt eine schon beim Gepäck herkommen zu mir und sagt so, oh, what a beautiful hat. Und ich so, ja, mit dem war ich schon überall, überhaupt nicht nachgedacht. Und dann hat sie dann so genauer hingeschaut, dann hat sie gesagt, I'm just checking if there's still any chunks of bird on the feathers. Und dann haben sie gedacht, okay, ja, natürlich, weil wir die Federn für einen Hut ausreißen und dann nur ein Stiegel Vogel draufhängt. Also es hat dann funktioniert, ja, aber würde ich jetzt keinen empfehlen, dass er sagt, okay, mit Federn am Hut nach Australien, da habe ich, glaube ich, eher Klick gehabt. Ja.
Spannend.
Wahnsinn.
Ich habe noch eine coole Geschichte. Das ist auch wirklich eine schöne Geschichte.
Ja, bitte.
Wie ich das erste Mal in Mexiko war, das war vor meiner Hutzeit, habe ich mir natürlich einen Sombrero gekauft drüben. Weil natürlich, gell?
Da wusstest du schon, dass du ein Hutgesicht hast, ja, und alles tragen kannst.
Und dann habe ich den Hut mitgenommen und ich bin über Mexico City heimgeflogen. Und ja, alle haben halt geschaut, weil...
Riesig.
Ja, riesengroß. Aber es war, ist nicht so ein arg dekorierter, sondern so einer aus Bast. Und der war aber trotzdem recht fesch, sehr neutral. Und ich habe dann, war in demselben Sommer dann noch einmal in Mexiko, mein Praktikum dort gemacht, bin dann wieder retour und bin wieder über Mexico City geflogen und sehe im Eingangsbereich, also vorm Einchecken, einen Mexikaner mit einem Sombrero. Und ich habe mir so gedacht, fein, es fliegt nicht nur ich mit sowas heim, sondern auch die Locals, ja. Mhm. Und irgendwie, also das war ganz draußen, also war noch nicht irgendwie, wo man eincheckt und so weiter. Und dann sehe ich ihn drinnen wieder bei meinem Gate. Das war der Flug nach Frankfurt. Und dann haben wir so gedacht, und er hat mich aber einmal so angeschaut gehabt und gesagt, es rest einem an. Und dann habe ich gesagt, hey du, das letzte Mal war ich die mit dem Sombrero. Ich habe noch ein paar Pesos, will man nicht noch was trinken gehen, ich lade die ein. Mhm. Und dann haben wir halt da zwei Bier getrunken. In Mexiko gibt es übrigens ein Bier, das heißt Victoria.
Mm.
Ja, und der Slogan ist La Victoria ist unica, also die Victoria ist einzigartig. Ja.
Was sonst?
Und irgendwie bin ich mit Pepe dann in Kontakt geblieben, der hat dann in Deutschland geheiratet, war dann sogar auf meiner Hochzeit. Also ja, der Hut verbindet.
Mhm. Der Pepe.
Du, wenn du nicht vorher gesagt hättest, dass du im Vorgespräch, dass du schon lang deinen Mann kennst und verheiratet bist, hätte ich gesagt, und daraus ist meine Ehe entstanden.
Na, aber auch eine Freundschaft ist was Nettes. Das finde ich super.
Ja.
Finde ich großartig.
Robert, komm her. Du darfst jetzt zum Buch kommen.
Ja, endlich. Endlich. Du musst uns beschreiben, wie du dieses Buch angegangen bist. Es geht um die Glücksorte im Salzkammergut. Du hast das Untertitel Verhin und werd glücklich. Und so viel ich mitgekriegt habe, ist wirklich alles von dir, auch die Fotos.
Ja, alles recherchiert, alles irgendwie rausgefunden, mit ganz viel Leid geredet, wahnsinnig viel Zeit im Salzkammergut verbracht. Und ja, das aus über 150 Orte, die ich besucht habe, habe ich dann 80 ausgewählt, weil ich wollte nicht das, was drinnen ist, wo man sich denkt,
Wie bist du auf die Idee gekommen?
Also die Buchreihe gibt es im Droste Verlag und ich habe mir dann so gedacht, hey, ich will was mit Österreich Bezug machen. Ich bin ein riesengroßer Fan von unserem wunderschönen Land und ich bin zwar auch wahnsinnig gern weit weg, aber das Heimkommen ist halt einfach das Schönste. Ja, wenn du dann Leitungswasser trinken kannst oder Schwarzbrot mit Butter oder einen Bauernkropfen oder solche Sachen. Das gibt es halt nirgendwo sonst. Und dann habe ich mit der Idee, eben zuerst wäre was mit Mienviertel gewesen, dann wäre was in Salzburg gewesen. Und es hat nicht so sollen sein, aber irgendwie das im Salzkammergut und dann halt auch mit dem Argument, dass ich da schon viel Zeit verbracht habe, Freunde im Salzkammergut habe, mittlerweile auch Familie drinnen habe. Also hat das dann auch in Kombination mit dem Kulturhauptstadtjahr einfach auch Anklang gefunden und das hat sich dann irgendwie so ergeben.
Was ist denn dein ganz persönlicher Glücksort im Salzkammergut? Nimm uns mit.
Also ich werde jetzt lachen. Also es gibt zwei Orte. Also wie ich das erste Mal in der Gosau drinnen war, da ist mein Mann nachgekommen. Ich war ein paar Tage vorher allein drinnen und das war für mich einfach, das ist der schönste Platz auf der ganzen Welt.
Das ganze Tal da drinnen, der Kessel?
Ja, genau. Und dann, wenn du in der Früh aufgefährst und es dampft, und wenn du zum vorderen Gosausee aufgefährst und es dampft alles so und es ist so mystisch und überall die Berg und einfach... Also das ist einfach, das gibt es nirgendwo sonst. Ja. Und der zweite Ort, der ist sogar am Cover drauf.
Moment.
Aha.
Welcher denn?
Das ist der Dachsteinhai. Nein, nicht. und ich finde das aber einfach so schön, dass wir, obwohl wir jetzt ein Binnenland sind, unseren Hafen vor über 100 Jahren verloren haben, um auf eine der letzten Episoden anzuknüpfen mit dem Valentin.
Habsburg, ja, du meinst Triest jetzt, das, ja, genau. Als Hafen, okay.
Ja, also vor 100 Jahren.
Ja, ja, kommt hin, ja. Da ist nur die Straßenbahn runtergefahren fast. Ja,
genau. Und ich finde das aber auch total faszinierend, dass dort, wo halt das Dachsteinmassiv ist, dass das halt früher einmal Meeresboden war. Mhm. Und dass man halt sich dort so gedacht hat, hey, wir machen jetzt nicht nur Fossilien und so weiter, sondern wir tun so einen Urzeit-Hai dort auf, um einfach die Leute, einmal ist es ein cooler Fotospot, aber einfach einmal so, hey, das, wo ihr jetzt herumsteht, was einer der höchsten Punkte in Österreich ist, dort sind früher Haie geschwommen, das war alles unter Wasser.
Weißt du, dass ich das nicht kenne? Diesen Dachsteinhai, kennst du das, Robert?
Nein, ich wollte es auch gerade sagen. Also ist mir nicht bekannt.
Ich habe jetzt wirklich überlegt, ob man uns so outen, aber ich habe das noch nie gesehen.
Warte, Moment, was war denn das da für ein Ort?
Ja, bitte.
Das war, war das eh der letzte Ort? Nein.
Wir blättern im Bilderbuch.
Aber erzähl doch einmal ein bisschen, was da oben ist. Also das ist eine Skulptur eines Hais auf ungefähr 3000 Meter Seehöhe wahrscheinlich, oder?
Es ist eine Skulptur aus Eisen, glaube ich, verrostet. Und da kann man sogar reinklettern. Also die Skulptur ist, glaube ich, 3 Meter lang, 3 oder 4 Meter. Und da muss man mit dem... Da ist er.
Ah ja,
na bitte.
Ja, der Dachsteinhai. Da fährt man mit der Seilbahn auf, ganz auf. Mhm. Und dann geht man diesen Höhenweg. Also nicht, wenn man rechts zu die 5 Finger geht, sondern links. Mhm. Und das ist... 20 Minuten.
Das müssen wir machen, Robert.
Ja, unbedingt. Ich dachte nämlich, du meinst wirklich, dass sie einen Hai im Gebirge gefunden haben, weil das passiert ja manchmal, ne? dass es Einschlüsse gibt. Mhm. Ich kenne das zum Beispiel, im Naturhistorischen Museum gibt es einen Ganges-Delfin, den sie in Korneuburg gefunden haben, bei Wien. Also das kommt ja öfter vor. Aber das ist natürlich eine tolle Skulptur und finde ich witzig.
Man kann halt eben reinkraxeln und dann kann man fuhren bei die Zähne ausschauen. Das ist echt lustig.
Aber war es dein Konzept, auch Orte zu finden, in dieses Buch hineinzubringen, die nicht so bekannt sind?
Ja, auf jeden Fall. Also ich wollte, dass es jetzt nicht nur was für Besucher ist, die jetzt mit dem Salzkammergut sonst nichts anfangen, sondern mein Ziel war das, und das habt ihr jetzt gerade bestätigt, für Leute, die sich im Salzkammergut voll gut auskennen, auch Orte zum finden, wo man sagt, hey cool, das habe ich noch nicht kennt. Ja. Und ich meine, ich habe da so viele tolle Leute kennengelernt, unter anderem dem Kurator vom Klo-Museum. Also wenn das in Österreich oder das ist
weltweit in Gmunden,
ja, dieses Klo-Museum gibt, das ist einfach großartig.
Sanitärmuseum.
Sanitärmuseum für Gebrauchskeramik.
Genau, so heißt es ganz korrekt. Klo-Museum, wie klingt das?
Nein, aber ich finde das einfach großartig, dass irgendwer sich gedacht hat, dass... Plumpsklo vom Franz Josef aufzuheben.
Ja, aber es hat einen Grund, weil er hat ja sich wirklich lang gegen dieses moderne Ding eines Wasserklosets geweigert.
Aber die sind
ja
wandern gegangen mit
ihm. Ja, natürlich.
Und dass irgendwer sich gedacht hat, das heben wir auf, das Klo vom Kaiser, und dass das jetzt im Museum steht.
Aber ist es ein Besuch wert? Weil wir kriegen das immer wieder gepitcht. Zuhörerinnen oder Zuhörer schreiben uns, geht's einmal ins Häuselmuseum und macht eine Folge von dort.
Du sagst immer dir
geht's einmal ins Scheißhäusl-Museum. Du sagst, Jungs, das macht's einmal, oder?
Ja, also unbedingt mit dem Kurator, dann kann ich euch wahnsinnig gerne die Rutschen legen. Das ist so ein, der passt zu euch. Ja, also da habt ihr.
Was soll denn das jetzt heißen?
Habt ihr eine gute Zeit.
Wie sind wir denn leicht für dich?
Ja, gute Zeit hat man mit euch.
Ja, das stimmt. Ja, das stimmt.
Oder ihr seid nicht wieder.
Oh, danke. Ah, 100 Punkte. Gern,
absolut. Du, hat das Salzkammergut es geschafft in dieser ganzen Recherche, dass es dich überrascht? Und vielleicht gibt es da Orte, die du uns ein bisschen erzählen könntest.
Ja, also ich finde es halt einfach so schön, wie vielseitig das Salzkammergut ist. Ja, also du kannst natürlich jetzt nur die Seen sehen oder du kannst nur die Berge sehen oder du kannst nur das Radl fahren oder nur die Kulinarik. Aber es ist einfach von dem Ganzen, wie er war und halt auch die Diskussion, was ist denn das überhaupt, das Salzkammergut? Das habt ihr wahrscheinlich auch schon hin und wieder mal diskutiert.
Noch
was
nie.
Ist?
Doch.
Wir sind noch nie drauf angesprochen.
Immer. Das 10. Bundesland.
Ja, aber halt auch, dass man jetzt sagt, okay, touristisch, dass das aufgeht bis fast, also Forchdorf und weiter, ist halt dann für manchen den aus der Gosau ist oder aus Hallstatt, der sagt dann, das Salzkammergut ist in Ischl aus. Mhm. Oder dass es das salzburgerische Salzkammergut noch dabei ist. Mhm. Da ist halt dann immer wieder interessant, wie man das halt auch zusammenbringt. Aber ich finde, es gibt einfach eben das Klo-Museum oder das mit dem Memory of Mankind, was im in Hallstatt in der, im Salzbergwerk drinnen ist. Es sind einfach so viele verschiedene Ideen und Gedanken oder die Röhre mit, warte mal, wie viele verschiedene?
In Unterach.
Genau, mit, ich weiß gar nicht, mit, schaue ich gerade, ich weiß es gerade nicht mehr wie viel, aber es waren irgendwie, ich glaube dann nämlich eben Nachtzeit, ich glaube es waren über 70 verschiedene Frühstücke, die man sich aussuchen kann und auf die Idee musst du einfach mal kommen.
Du hast alles drin, du hast Hotels drinnen, du hast Sehenswürdigkeiten drinnen, du hast Shops drinnen. Ich war zum Beispiel wegen dir in Gmunden in diesem Apotheke, ehemaligen Apotheke-Shop und habe mir dort diese entzückenden Lavendelfische gekauft, wenn ich reingekippt bin. Also wirklich gut und es ist nicht ein Buch, das man jetzt von vorn bis hinten durchlässt, sondern man schmökert rein, sucht irgendwas für irgendeine Wettersituation und ist glücklich.
Ja, und ich habe halt auch probiert, pro Region irgendwie so, wenn man mit den Glücksorten letztendlich machen kann. aber ich habe halt versucht, in jeder Region oder in jeder Gegend eine Unterkunft zu suchen, einmal was zum Essen, was zum Touren, was zum Wandern, sodass man quasi, wenn man sich, also die Orte sind im Buchbund durchgewürfelt drinnen, dass man sich halt einfach so trotzdem ein Wochenende zusammenstellen kann. Und von den Unterkünften, da ist auch alles ganz unterschiedlich, von Urlaub am Bauernhof, über ein Familienhotel, über ein Tiny House, also wirklich von bis, dass halt auch nicht heißt, okay, ja, in dem Hotel sind es 5-4-Sterne-S-Hotel drinnen. Das ist, ja, und das soll es nicht sein.
Aber jetzt muss ich dich trotzdem fragen, weil du das vorher erwähnt hast, dass du viel mehr recherchiert hast, als dann drinnen ist. Wie schwer hast du dir dann getan, die Dinge wegzulassen? Und was war der Grund?
Eins, also ich bin ja ursprünglich aus der Steiermark und ich habe mir mit meinem Papa gemeinsam ein Wochenende im Ausseerland organisiert und habe dort wirklich, ich habe glaube ich 20 Orte gehabt, wo ich mir so gedacht habe, da möchte ich zumindest einmal schauen, wie es ist. Und die war echt traurig und erstaunt, wie unfreundlich die Ausseher zum Teil sind.
Okay, spannend.
Also wirklich ich sage nie, wenn ich wo reingehe, was ich mache, aber wenn ich dann noch Fragen habe, dann im Gespräch ergibt es, weil ich will jetzt nicht, dass wer zu mir lieb ist, nur dass er ins Buch reinkommt. Okay. Und mir ist es im Ausseerland ein paar Mal leider passiert, dass ich irgendwo reingegangen bin, einfach mich erkundigt habe oder einfach gefragt habe oder gesagt habe, darf ich mir das einmal anschauen, darf ich dir ein Foto machen? Und da bin ich 2-3 Mal wirklich also ziemlich fast nicht angegangen worden und habe mir so gedacht, ja, nein, also wenn du das nicht willst, dann halt nicht. Gell? Und das war ein bisschen schade, aber natürlich nicht im Ganzen aus Seerland. Ich habe tatsächlich einmal, bin ich ganz in der Früh weggefahren, ich glaube, ich war um 7 Uhr dann am Altaseersee und bin nochmal hintergegangen. Dann habe ich dort einen Herrn kennengelernt, der war zum Fotografieren dort und das war aber im Herbst. Das heißt, ich war allein am See.
Toll.
Und er schaut dann so und sagt, haben wir die gleiche Kamera. Und dann haben wir halt, weil Olympus haben nicht viel Leute und dann habe ich ihm ein paar Sachen erklärt und dann haben wir uns irgendwie noch unterhalten, total nett. Und dann habe ich gesagt, wir haben erzählt, wieso ich jetzt da bin. Und dann hat er gesagt, ach, wie cool. Und ich soll ihm dann noch Bescheid geben. Aber er weiß gar nicht, ob er dann lebt, weil er ist schon, weiß nicht, 97 oder was. Und dann habe ich gesagt, na geh bitte überhaupt nicht. Gell. Also das schaffen wir natürlich, weil das Buch ist ein halbes Jahr später rausgekommen. Und dann habe ich das Buch dann per Post geschickt. Ein paar Tage später habe ich einen Anruf gekriegt von ihm und er hat sich so gefreut, dass ich ihm das Büchel geschickt habe und ich gesagt, ja, das war einer der schönsten Momente, wo ich dann gesagt habe, einfach mit dem Leid kennenlernen, gell?
Eine nette Geschichte.
Und du hast ihn dann gefragt, wie er heißt und er hat gesagt, Klaus-Maria Brandauer.
Du machst die Geschichte immer noch schöner.
Irgendwie schon, oder?
Du, aber wir haben eine andere Erfahrung gemacht. Wir zwei haben einen Spaß gehabt im Ausseerland, zum Glück.
Also wir werden wahnsinnig gut immer aufgenommen, wirklich. Also wir waren einige Mal schon drinnen.
Kannst du dich erinnern, wie wir in das Trachtengeschäft gegangen sind? Der war doch total nett.
Weißt du nur, wie das geheißen hat?
Na leider. Aber es ist eigentlich eh legendär.
Genau, wir sind da gleich in Eudersee reingefahren, waren am Weg zum Feuerwehrkommandanten von Eudersee, weil der ja der Organisator ist des Kirtags. Okay. Und der kommt übrigens nächste Woche dann im Podcast. Und wir haben noch ein bisschen Zeit gehabt und dann haben wir gesagt, das schaut eigentlich nett aus, das Trachtengeschäft. Und wir sind da reingegangen, da war der Seniorchef drinnen und dann haben wir eine Jacke nach der anderen probiert und er hat gesagt, nein, das ist toll und das passt Ihnen, ich bringe Ihnen ganz was anderes. Und das Maßgeschneiderte ist sowieso das Beste. Also uns geht's immer gut.
Ja, er war aber wirklich, er hat gewusst, wir kaufen jetzt nichts, sondern wir probieren es wirklich nur und insofern war er trotzdem freundlich. Also ich hoffe, viele hören das jetzt auch und es ändert sich was in der Einstellung, wenn es einmal ein Problem gab.
Ja, also das kann natürlich jeder mal mit einem schlechten Fuß aufgestanden sein.
Absolut.
Das stimmt. Aber vielleicht gibt es eine zweite Auflage des Buches.
Ja, also ich glaube, viele Bücher sind nicht mehr da von der aktuellen Auflage.
Ich meine, ein zweiter Teil. Ja, ja. Glücksorte im Salzkammergut 2.
Ja, an mir würde es nicht liegen. Also mir würde es nicht scheitern.
Sehr gut.
Du. Kommen wir vom Dirndl jetzt vielleicht zum Neoprenanzug. Gehen wir wirklich jetzt zum Apnoe-Tauchen. Wie bist denn du vom Gerätetauchen dann zum Freediven gekommen?
Ja, aber da muss ich schon vorher die Frage stellen, wie kommst du überhaupt zum Gerätetauchen, oder?
Weil man, stimmt.
Das ist eigentlich der erste Schritt. Ist ja auch nicht ganz alltäglich, oder?
Für mich vielleicht schon ein bisschen mehr, weil bei mir in der Familie, meine Mama hat gerätetaucht. War da viel unterwegs. Da gibt es ein Foto von mir und meiner Mama in der Türkei, da war ich so ein Stoppel. Sie in der vollen Montur, so ein gelber Neopren, wie man das halt damals angezogen hat, und ich daneben, auch mit so einem gelben, ich glaube, es war ein Dalmatiner drauf auf meinem Kleid. Und die Mama mit der schweren Ausrüstung und ich halt daneben. Und wie ich dann eben das Jahr in Venezuela war, ich habe das große Glück gehabt, dass ich an der Küste gelebt habe, und dann ist das so irgendwie auf der Hand gelingt, dass du halt da ins Wasser gehst.
Ich wollte fragen, warum geht man unter Wasser? Was ist der Reiz dieses Tauchens generell?
Ja, wahrscheinlich am Anfang die Neugier, einfach zum Schauen, was einmal unter Wasser atmen, das ist doch richtig, richtig genial. Und dann halt auch die Fische und die Korallen, also das, was man halt sonst im Universum sieht, mit eigenen Augen zum Sehen.
Das ist eine komplett eigene Welt eigentlich.
Ja, und immer diese Schwerelosigkeit, weil man hat zwar diese riesengroße und schwere Ausrüstung, die an Land super unbequem ist, aber sobald man im Wasser ist, schwebt man. Mhm. Und das ist vielleicht, wenn man sagt, okay, geht gern fliegen, ist ja diese Schwerelosigkeit in einer gewissen Art und Weise vielleicht ähnlich.
Mhm. Jetzt hast du gesagt, wenn man am Attersee taucht, dann sollte man das eher im Winter tun, wo man halt viel sieht. Was sieht man überhaupt im Attersee? Was gibt es dort zu entdecken? Weil Korallen, Oktopusse und Co. haben wir leider nicht.
Auch keine Seepferdchen,
ja. Ja, genau.
Hechte, was kleinere Fisch, wo ich jetzt den Namen nicht weiß, aber halt, es gibt da so Seegraswiesen quasi, oder so irgendwelche Seepflanzen, Wasserpflanzen, die halt da so drinnen sind. Das ist schon sehr, sehr lässig, ja.
Aber mit Gerät, wie tief taucht man da wirklich?
Ja, es kommt darauf an, was man für eine Ausbildung hat. Also im Attersee ist normaler Gerätetaucher 30, 40 Meter und dann gibt es halt die technischen Taucher, die ja auf 100 Meter raufgehen. Ja.
Das ist aber wirklich dann schon stockdunkel, oder wie ist das?
Ich kann es dir nicht sagen.
Nicht.
Auf 100 Meter, aber ich war, glaube ich, im Attersee auf 30, 40. Ja, das kommt ungefähr hin, weil es wird dann halt einfach, ich meine, jenseits von den 30 Metern ist einfach auch kalt. Und ja, wenn du dann halt nur einen Neopren anhast und keinen Trockenanzug, dann, du bist halt dann trotzdem eine Dreiviertelstunde oder 40 Minuten unten. Das musst du natürlich auch mit deiner Energie und mit deinem Wärmehaushalt irgendwie managen.
Ist es von Vorteil oder vielleicht sogar notwendig, dass man zuerst Geräte taucht und dann zum Freitauchen, zum Apnoe-Tauchen kommt?
Überhaupt nicht. Also ich finde das immer total spannend, wenn man über das Apnoe-Tauchen redet, dass dann irgendwie das Gerätetauchen so mit eingeworfen wird, weil es einfach in beiden steckt halt Tauchen drinnen. Mhm. Aber es ist total unterschiedlich. Ja, bei manchen Sachen, natürlich dieses, man fühlt sich im Wasser wohl, hilft. Mhm. Aber jetzt das Gerätetauchen und das Apnoe-Tauchen so per se, das ist wie wenn du Motocross mit Radlfahren vergleichst. Mhm. Oder mit E-Bike fahren vielleicht sogar. Also das ist sehr, sehr unterschiedlich. Ja.
Aber was macht die Faszination aus? Nimm uns einmal mit ins Wasser, unter Wasser, da runtertauchen ohne Sauerstoffgerät. Was ist das Klasse dran?
Es ist einfach diese Ruhe. Mhm. Ja, du hast keine Blubberblasen von deinem Gerät, was du am Rücken hast. Du hast da meistens recht wenig Ausrüstung. Das heißt, du hast nur deinen Anzug an, eine Masken oder so eine Schwimmbrille spezielle, ein bisschen Blei und eine Flossen. Und dann geht's halt das Seil auf und es ist einfach ruhig und es ist einfach, es passiert um dich. Es ist so, wie wenn die Welt stehen bleibt, ja. Und das Feine ist, es sind halt eben nicht nur dieses Körperliche, sondern dieses Mentale. Du musst halt beim Apnoe-Tauchen ruhig sein und wirklich entspannt in dir, weil sonst passiert halt was oder sonst kommst du halt nicht so weit, weil alles, was Aufregung ist quasi, verbrauchst du mehr Sauerstoff und den Sauerstoff brauchst du aber dann eigentlich, um tiefer zum Tauchen oder um weiter zum Tauchen.
Und jetzt mal ganz ehrlich, übt man da am Anfang in der Badewanne?
Nein, aber halt so im Freibad oder so.
Ich würde schon in der Badewanne üben.
Ich auch. Ich Kopf unter Wasser und dann einfach zählen. 23.
Ja, genau so habe ich mir das vorgestellt. Genau so.
Na, aber ihr kommt dann einfach das nächste Mal mit. Ja. Und nein. Dann.
Du sagst ja, ich sag nein.
Ich sag immer ja, wir müssen alles ausprobieren, Robert.
Wir sind Hosenscheißer.
Ich bin kein Hosenscheißer. Ich bin letztens wieder mal vom 10-Meter-Turm in Seebalken gesprungen.
Ich war dabei. Mhm. Bin stolz auf dich. Das Ärgste ist, ich hätte es filmen sollen, aber ich hatte gerade Kundschaft. Ich musste gerade ein Boot verleihen, deswegen konnte ich es nicht filmen. Er ist noch immer böse auf dich.
Ich glaube, er muss einfach noch mal hupfen.
Ja, ich glaube auch.
Ich glaube auch, mein Buddy, der Flo, der mitgesprungen ist, der hat mittlerweile Rücken. Er hat gesagt, gestern, das hat man nicht so gut dann da reinspringen. Ich sage, echt jetzt? Mir fehlt gar nichts. Also, back zu tauchen.
Aber wie lang kannst du dann unten bleiben?
Nee, es kommt drauf an, weil es gibt ja verschiedene Disziplinen. Einerseits das Pooltauchen, wo es darum geht, einfach Strecke zum Tauchen, ja, so viel Längen. Und dem Attersee, naja, es kommt drauf an, weil wenn ich mich natürlich jetzt gar nicht bewege, das ist eine eigene Disziplin, das nennt sich Statik, du liegst wirklich im Pool, so halb tot. Also wenn wir das wo machen, in einem Freibad oder in Linz in irgendeinem Bad, wir sagen das auch immer wieder den Bademeistern, dass wir da jetzt nicht irgendwie gerade sterben, sondern
freiwillig.
Sondern dass wir ausgebildet sind und da halt auch wirklich wissen, was wir tun. Weil es halt doch einmal sein kann, dass wir 5-6 Minuten Luft anhalten. Und wenn da jetzt jemand natürlich keine Ahnung hat, der ruft vielleicht schon den Notarzt. Mhm. Und deswegen informieren wir da immer vorher. Wir haben immer einen Anzug an. Also man sieht auch, dass das jetzt nicht quasi zum Spaß. Ja, natürlich macht es zum Spaß, aber ja, genau. Also das sind so, da bin ich jetzt gerade bei 5,5 Minuten ungefähr. Mein Trainingsbuddy, den du eher kennst, macht jenseits der 6 Minuten. Das ist schon sehr, sehr beeindruckend.
Aber er muss einfach immer der Beste sein. André Schneider.
Er ist auch einer der Besten, ja. Man muss auch dazu sagen, dass er wahrscheinlich sich im Herbst einen Nationalrekord krallen wird. Ja. Also das wohlverdient, ja.
Spannend. Aber da geht es dann am Seil runter oder wie stelle ich mir das vor?
Genau, im See oder im Meer geht es dann wirklich an einer Boje, da ist ein Seil dran mit einem Gewicht unten, wir haben meistens so 10 Kilo. Da geht es dann wirklich, man hängt sich ja ein mit so einem sogenannten Lanyard, das ist quasi wie die Sicherung beim Klettern. Ja. Mhm. Hängt man sich ein und dann entweder zirkt man sich runter oder man schwimmt runter. Mhm. Und dann geht es halt darum, wer am tiefsten kommt. Aber es ist nicht nur wichtig, dass man tief kommt, sondern dass sich die Tauchgänge auch gut anfühlen. Mhm. Ja.
Aber gehen wir nochmal durch den Tauchgang. Wie bereitest du dich vor auf so einen relativ langen Tauchgang? Mhm. Und wie geht es dann nach unten und wie geht es dann wieder nach oben?
Ja, also ich habe, das ist bei jedem ein bisschen unterschiedlich. Ich habe so 2-3 Minuten, also erstens einmal ruhig sein, vorher schon einmal, es kommt darauf an, wenn das jetzt wirklich ein Wettbewerbstauchgang ist, dann mache ich vorher ein bisschen Aufwärmen. Und dann schaue ich, dass ich wirklich Viertelstunde, 20 Minuten auf der Plattform oder irgendwo im Wasser einfach ganz ruhig in mich mit kaum Red, Augen zu, wirklich so nach innen gewandt, bin und gar nicht so sehr irgendwie, ich nehme nichts wahr, was außen irgendwie passiert. Und dann beim Wettbewerb zum Beispiel hängt man sich dann am Seil ein und dann gibt es einen Countdown. Mhm. Und der offizielle Countdown fängt bei 2 Minuten an, aber man kann auch vorher nur mal sagen, okay, ich würde es gerne bei 4 oder bei 3 Minuten. Und dann fängt man einfach, also ich fange bei ungefähr 2 Minuten das Breathe-Up an. Das ist einfach so eine spezielle Atemtechnik. Das heißt, es ist einmal so 2 Minuten und dann gibt es am Ende einmal noch ganz ausgeatmet und einmal ganz ein. Mhm. Und dann geht es entweder mit einem Duck-Dive, mit den Flossen runter oder in einer anderen Disziplin, wo man sie mit der Hand runterzieht. Und dann ungefähr, je nachdem, wie viel Blei man drauf hat, ist man so 10, 15 Meter dann neutral. Also am Anfang ist man ja positiv vom Auftrieb her. Ja, ja. Und irgendwann einmal ist man halt neutral, man atmet erst, wenn man wieder heroben ist, aus.
Ah.
Aber die Luft wird komprimiert, die Lunge ist komprimiert, der Anzug ist komprimiert. Und irgendwann einmal ist halt einfach, dass das Blei, was man drauf hat, ist mehr als das, was man noch an Volumen, an Luft in der Lunge hat. Und dann geht's halt, das ist dann der spannende Teil in den sogenannten Freefall, in den Freifall, wo man dann halt wirklich, wie so ein Sack Kartoffeln, schaut, dass man ganz entspannt, kerzengrad runterfliegt neben der Leine, neben dem Seil. Und dann, je nachdem, wo man dann halt gesagt hat, dass man hintaucht, auf so mal 50 Meter zum Beispiel, ist dann ein Stopper. Und dann ist ein Licht unten und der Tag, Und man muss diesen Tag, dieses Kartel mit aufnehmen, um nachzuweisen, dass man unten war. Man hat natürlich auch die Tauchcomputer, aber mit diesem Tag, das ist dann quasi das, wo man das nochmal verifiziert, dass man unten war. Das ist halt einmal der letzte Punkt, den man kriegt. Und also man schnappt sich den Tag und dann geht es wieder auf, entweder flosselnd oder halt sich hinaufziehen. Und das ist dann das, was eigentlich das Anstrengende ist. Weil beim Aufgehen hast du 15, 20 Meter, wo du ein bisschen anstrengend hast, dann bist du im Freifall. Mhm. Und dann musst du aber diese 50, 60, 70 Meter von unten wieder auftauchen. Und dann auf der Oberfläche haltet man sich am Seil an, hat dann ein Oberflächenprotokoll, wo man das ganze Facial Equipment, also alles, was man im Gesicht hat, also die Goggles zum Beispiel, die Taucherbrillen und auch den Nose Clip dann zum Beispiel, das muss man alles overtouren und dann muss man einmal eindeutig ein Okay-Zeichen zeigen und das auch sagen, also I'm okay, und dann muss man den Tag noch herzeigen und dann kriegt man hoffentlich eine weiße Karte.
Wow.
Und die weiße Karte ist, dass der Tauchgang gilt und dann auch, wenn es ein Wettbewerb ist, auch ins Ranking eingeht.
Was von dem allen ist jetzt der entscheidende Moment? Ist es da, wo du eintauchst, wo du weißt, ich habe jetzt richtig Luft geschnappt oder nicht? Oder wo ist der spannendste Moment bei dem Ganzen?
Ich glaube, es ist die Entspannung. Je entspannter du bist, je weniger Muskeln du angespannt hast, desto weniger Sauerstoff brauchst du, desto frischer kommst du wieder auf. Ja? Und ich habe jetzt im Mai, war ich 5 Wochen in Dominica, habe dort trainiert und habe 65 Meter gemacht. Und das ist, ja, das kann man trainieren, da kann man wirklich sich hinarbeiten. Aber das sind einfach so viele kleine Faktoren. Und je entspannter man ist, desto angenehmer ist das Ganze. Ja? Ich sage jetzt nicht natürlich Technik, Breathe-Up, wie man halt atmet, wie man unten den Turn macht, wenn man sich wieder umdrehen und wieder aufkommt. Diese ganzen Sachen sind wichtig, aber ich würde sagen, das Wichtigste ist dieser Entspannungsfaktor.
Wie ist das mit dem Druckausgleich? Wie oft machst du das circa, wenn du da nach unten tauchst? Weil das stelle ich mir trotzdem mal relativ heftig vor, wenn du da frei nach unten fällst. Das musst du ja oft machen, oder?
Ja, also wenn man jetzt mal so bis so 30, 40 Meter, kann man ganz normal den Druckausgleich machen, was man beim normalen Gerätetauchen auch macht, was man auch im Flugzeug oder so macht, einfach einmal die Nase zuhalten und dagegen blasen. Aber danach hat man einfach zu wenig Luft in der Lunge. Das heißt, ich kann diese Luft nicht mehr in die Tüpchen reinblasen, um den Druckausgleich zu machen. Und da gibt es was anderes, das nennt sich Mouthfill. Das macht man dann auf 15 bis 20 Meter. Das heißt, man holt sich Luft aus der Lunge wieder auf. Ja, und dann schaut man so ein bisschen aus wie so ein Pufferfisch. Klingt dann auch recht lustig, weil dann schaut das so aus. Ja, und dann, wenn man nach unten geht, durch den Druck, wird das halt immer kleiner. Und damit kann man aber einen konstanten Druckausgleich machen. Das heißt, man hat diese Tüpchen zum Druckausgleich, sind dann immer offen, im Idealfall. Das heißt, du machst das einmal, das ist eine Technik, da braucht man Jahre, um die zu perfektionieren. Und damit kommt man dann halt wirklich auch tief. Und das ist auch das, was halt dann die machen, die was jenseits der 100 Meter tauchen.
Aber kannst du es?
Ja,
ja.
Ja, aber es ist natürlich ein Feintuning noch da, also 65 Meter, damit ist es überhaupt kein Thema. Aber natürlich muss man da noch ganz viel technisch dran arbeiten, dass das halt dann auch so ist, dass es für 70 oder 80 oder 90 Meter irgendwann einmal reicht.
Was ist das Ziel bei dir? Wo möchtest du hin?
Ich sage einmal, so, irgendwann so ein Nationalrekord, das wäre schon ganz, ganz fein. Aber wenn ich einfach so, also mein Ziel für das Jahr waren 60 Meter. Ich habe 65 gemacht, habe jetzt da noch einiges vor mir. Ich will eine Freude dran haben und ich will die Freude dran behalten. Und wenn ich mir das aufrechterhalten kann, natürlich ist es fein, wenn es dann mal immer wieder mal so eine negative quasi für dich freischaltest und du sagst, hey, jetzt habe ich wieder 2 Meter mehr oder 3 Meter mehr, dann ist das natürlich was voll fein ist, aber es geht einfach darum, dass es Spaß macht.
Aber was wäre trotzdem realistisch im optimalen Fall in deiner Karriere?
Ich habe ja gerade erst angefangen. Wenn ich dieses Jahr die 70 noch mache, dann wäre das traumhaft. Und dann schauen wir einfach, es sind einfach so viele Sachen, wo man halt nie weiß, was in einem Jahr oder in einem 2 Jahren der Fall sein wird. Aber jetzt schauen wir mal, ich habe mich dieses Jahr qualifizieren dürfen fürs Nationalteam. Bin den ganzen September in Zypern für die Weltmeisterschaft und bin da mit 2 tollen Freitaucherinnen. Die Männer waren haben ein bisschen auslassen das Jahr. aber bin schon sehr gespannt, wie das dann auch dort vor Ort sein wird.
Völlig verrückt.
Es ist wirklich völlig verrückt. Ich könnte es mir nicht vorstellen. Ich finde es oft, wenn man runtertaucht, schon ein bisschen anstrengend, wenn man dann nach oben tauchen muss plötzlich und dann denke ich mir immer schon, ich bin eigentlich einen Meter zu tief unten, ich würde gern schon oben sein. Ist das bei dir nie so, dass du beim Rauftauchen dann denkst, ah, wie schaffe ich das jetzt noch? Oder, weißt du, was ich meine? Das ist ja für einen ungeübten Taucher, ist ja unvorstellbar, was ihr macht.
Ja, also ich weiß, dass das bei manch anderen ein Thema sein kann, dass sie unten die Angst haben, hey, komm ich jetzt wieder auf. Mhm. Die Angst habe ich nicht. Man taucht ja nie allein. Und das ist ganz wichtig. Ah. Das ist die erste Prämisse. Man taucht, also ab neue Tauchen, so wie es normale Geräte tauchen, mhm, du tauchst nie allein. Sei es im Pool oder in der Tiefe, du hast immer einen Buddy.
Aber wo ist der? Wo ist der Buddy?
Nein, es kommt darauf an, wie man es ausmacht. Mhm. Also wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich mache jetzt ein PB, also ein Personal Best, ich schaue, dass ich einen Rekord für mich aufstelle oder ich mache eine gewisse Tiefe, mhm, dann sage ich natürlich, hey, ich hätte gern, dass du mir entgegenschwimmst. Das heißt, wenn der merkt, dass ich unten umdrehe, das merkt man am Seil, mhm, dann taucht er mir entgegen. Das heißt, wir treffen uns ungefähr bei der Hüften, mhm, beim Auftauchen wieder. Und ich finde es, ich habe jetzt keine Angst, dass ich wieder aufkomme, aber es ist total schön, wenn du dann auf 25 Meter oder so jemanden siehst, wo du weißt, egal was ist, der hat dich.
Okay, aber der hat nicht ein kleines Sauerstoffgerät mit oder sonst, aber der würde dich mit nach oben nehmen.
Genau, das trainieren wir regelmäßig, also dieses Retten, mhm, ja, nicht nur im Pool, aber auch im See. Und das ist einfach ganz was Wichtiges, dass man mit Leuten taucht, mhm, auf dem man sich zu 200% verlassen kann, weil sonst kann es halt echt sein, dass man halt nicht mehr aufkommt. Und das ist halt auch das, wenn man halt wirklich allein zum Tauchen anfängt, was ich wirklich keinen raten würde. Das haben schon einige probiert und die leben halt leider nicht mehr. Mhm. Ja.
Das war jetzt ein gutes Schlusswort, dass man das nicht alleine ausprobieren sollte, unbedingt. Absolut. Wahnsinnig spannend.
Ja, ich finde es total super. Also ich muss mir das mal anschauen bei euch, wenn ihr da am Attersee trainiert. Ihr seid meistens in Vereck, glaube ich. Mhm. Das ist einfach super, glaube ich.
Ja, kommt gerne mal vorbei mit dem Boot. Ja. Kannst dann gerne ein bisschen, wenn wir fertig sind, ein paar Snacks oder so vorbeibringen. Ja,
gern.
Kann man immer mit. Wir sind eh oft bei REC, also das ist jetzt nichts Ungewöhnliches für uns. Liebe Victoria, wir enden mit unserem Word-Rap, mhm, haben vier Fragen an dich und bitten um kurze Antworten. Am Salzkammergut schmeckt mir?
Steckerlfisch.
Mhm. Welcher ist es denn?
Den beim Traunfeuer.
Ah, der ist gut. Ist zwar nicht mehr im Salzkammergut, gell, weil wir sind da sehr streng, aber er ist wirklich trotzdem super.
Du frecher Peter, du.
Salzkammergut taugt mir nicht.
Ich hätte gern, dass der See ein bisschen wärmer war.
Unserer?
Also wenn der Attersee auf 40 Meter oder 50 Meter nicht 8 Grad hätte, sondern vielleicht 18.
Okay, also das verstehen wir natürlich. Wir sind ja immer nur bei den 20 Grad oben. Alles klar, jetzt geht's ums Tauchen. Im Salzkammergut fehlt mir?
Nix. Ich finde es einfach fein.
Nix ist die beste Antwort.
Sowieso. Und im Salzkammergut ist das Allerwertvollste.
Da muss ich sagen, die Seen. Mhm. Ja.
Perfekt. Vielen Dank, Victoria Urbanek, für dieses Gespräch. Du hast uns in eine komplett neue Welt mitgenommen. Under the Sea. Dankeschön.
Vielen, vielen Dank. Schön, dass wir es geschafft haben.
Ja. Freut mich. Danke euch.
Baba.
Ciao.
Netzwieder ist eine Produktion von Steiner Family Entertainment und der Zettelhofer.